Hallo.
Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.
Der Vorverkauf läuft bereits und da wir in einigen kuscheligen Locations spielen, lohnt es sich, besonders schnell zu sein. Alle Infos zum Vorverkauf findet ihr bei uns auf Instagram und die Tickets gibt es bei Eventim und Rausgegangen.
Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
Hallöchen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren.
Und ich bin Stefanie.
Hallo Stefanie. ich muss es mir immer so verkneifen, aber und ich sehe immer so deine Enttäuschung in den Augen, wenn du so sagst, so, warum sagt sie schon wieder unnötig? Du Stefanie, irgendwie sind in letzter Zeit echt viele Dinge passiert, wo ich so ein richtig mulmiges Gefühl im Bauch hatte.
Hast du abgelaufenen Käse gegessen?
Leider nein. Das wäre noch gut gewesen. Aber da habe ich mich mal gefragt. Also ich meine, wir kennen uns ja sehr gut, aber ich weiß gar nicht, wovor du Angst hast.
Weißt du es wirklich, ne?
Spinnen. Okay, ja, okay. Einmal hast du mich gerufen, da musste ich einen winzig kleinen Grashüpfer aus deinem
Wohnzimmer. Der war nicht so klein.
Stefanie, er war...
Es ist, ja, nee, also bei Spinnen ist es wirklich keine Angst, es ist nur Ekel.
Okay, wovor hast du denn dann Angst?
Angst habe ich, jetzt wird's richtig deep, vor Kotze.
Ach ja, stimmt.
Also ich habe halt eine Emetophobie und... Lach bitte nicht über
nein,
mich.
Nein, ich weiß aber, dass ich das vergessen habe.
Also ich kann nicht ertragen, wenn jemand sich erbricht oder halt, wenn ich das selbst machen müsste, wäre es halt auch die Hölle. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich seit meinem 17. Lebensjahr auch nicht mehr brechen musste.
Ja, stimmt. Oh mein Gott, jetzt fühle ich mich voll schlecht, weil ich an meinem einen Geburtstag mit den 1000 Jellybeans deine Kotze hervorgelegt habe. Wie alt waren wir da?
12.
Ja, richtig witzig. Stefanie hat an meinem Geburtstag ungefähr ein halbes Kilo Jellybeans gegessen.
Ah, ich habe die ganze Nacht gekotzt.
Voll geil.
Ah, ja, aber wovor hast du denn Angst?
Oh no, jetzt wird's auch weird. Ich habe Angst vor Tauben und ja, auch vor Schmetterlingen und Motten. Eigentlich kann man sagen, vor so gut wie allen fliegenden Sachen, weil ich da einfach... Ich habe das Gefühl, die haben sich nicht unter Kontrolle, wenn die fliegen. Und bei Vögeln ist es so, als kleines Kind hatte ich immer Albträume, dass mir Tauben und Raben die Augen auspicken.
Alter!
Ja, ich weiß.
Was ist denn mit dir?
Ja, aber okay. Ich komme eigentlich drauf, weil Stefanie und ich waren am Wochenende, am Sonntag, bei unserem Opa. Ich sage jetzt mal bewusst unser Opa, weil Stefanie hat...
Ich habe ihn adoptiert.
Ja, Stefanie hat ihn adoptiert und mein Opa ist einfach eine Living Legend. Und der gute Boy ist 84 Jahre alt geworden. Und da mussten wir ihm natürlich einen kleinen Besuch abstatten. Und je später der Abend dann wurde,
desto mehr lustiger wurde er auch.
Bier und andere flüssige Substanzen waren da mit dabei. Und dann haben wir uns kurzerhand entschieden, mit unserem kleinen Doggo, der Quitte, spazieren zu gehen. Und irgendwie war es echt einfach richtig creepy, obwohl es war gar nicht so spät, oder?
Doch, es war bestimmt schon...
10.
Ja.
Es war schon nach Stefanis Bett geht's halt.
I know. Nee, also für mich war es spät, für dich war es früh.
Ja, aber ich hatte immer das Gefühl, mich verfolgt jemand. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich im Dunkeln so laufe und ich bin dann, weil ich hatte nur Schlappen an, ja abseits von dir und dem Hund gegangen.
Stimmt.
Und dann dachte ich so, und dann kamen mir so Menschen entgegen und dann gucken die dich so von oben
bis unten. Das waren halt auch Kinder, ne? Die dir entgegengekommen.
Nein, da sind auch andere Menschen entgegengekommen.
Okay.
Ja, ist auch egal.
Also der Hund hatte auf jeden Fall keine Angst.
Ja, oh, der Hund hat aber grundsätzlich Angst vor allem. Im Flur, im Hausflur gibt es einen Feuermelder und der piepst, weil die Batterien leer sind und der Hund hat Angst davor. Das ist halt...
Na gut.
Quitte, aber ich glaube auch einfach in Quitte, vielleicht ist sie das nicht gewohnt, also übrigens der Hund heißt Quitte, frag nicht, warum er so heißt. Der Hund ist, glaube ich, auch zum Teil kleine Bergziege und ich glaube nicht, dass Bergziegen an
Feuermelder gewöhnt sind.
Deswegen, ja. Aber sie hat auch gestern versucht, uns zu verteidigen, weil in unserer Nachbarschaft, das ist wirklich ein sehr behütetes Viertel, hat so ein vielleicht etwas verwirrter Mann, würde ich mal sagen, sehr laut rumgeschrien, wollt ihr auf die Fresse?
Und Quitte so.
Und Quitte hat einfach so richtig laut rumgebellt. Oh. Cuter kleiner Boy. Ah, und du warst voll impressed, weil Quitte so viele coole Tricks kann.
Ja. Tot. Also eigentlich ist Quitte...
Du bist tot. Ja, sehr
bisschen,
dumm.
Ein bisschen dumm. Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber ja, auf jeden Fall konnte sie richtig viel, ne? Also die ist ja...
Ja, ist schon begabt.
Ist versiert. Aber okay, Maren, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach mal...
Ja, die Leute sind schon vollkommen am Ausrasten.
Ja, lass uns zum Fall kommen. Was hast du für uns vorbereitet?
Ich habe wieder einen Fall aus Deutschland mitgebracht.
Deutschland.
Ich dachte mir, nach den letzten Fällen, die ja nicht aus Deutschland kamen, bleibe ich mal unserer Linie wieder treu und... Ich habe mich da recht schwer getan, diesmal einen Fall rauszusuchen, den ich gut fand und der vielleicht noch nicht irgendwie irgendwo erzählt wurde. Das ist ja immer ein bisschen das Problem, je mehr Podcasts auf dem Markt gibt, desto öfter gab es Fälle schon mal. Und ja, es ist Donnerstag, der 13. August 2015. Man könnte meinen, dass es ein schöner Sommertag ist. Die Sonne kitzelt das Gesicht und es sind mittags bereits um die 30 Grad draußen. Eigentlich ein schöner Tag, um an den See oder ins Freibad zu gehen und sich unter dem blauen Himmel ein Eis zu gönnen. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf.
Ich hätte auch Bock auf 30 Grad.
Ja. Auf der einen Seite des Triebischtals in Rubschütz, am Fuße eines steilen, steinigen Feldwegs, den normal nur Fußgänger und Jogger benutzen, lebt die Familie Risse. Sie führen ein bekanntes und erfolgreiches Bauunternehmen in Sora. Die ursprünglich fünfköpfige Familie wohnt in einem schönen Haus auf einem beachtlichen Anwesen. Doch die Risses geben nicht an, sie protzen nicht. Nein, die Risses sind eine freundliche, hilfsbereite und überaus bodenständige Familie. Die zwei ältesten Kinder, Annette und Oliver, sind bereits seit einiger Zeit aus dem Haus. So ist es nicht verwunderlich, dass sich an dem sommerlichen und warmen Abend des 13. August nur Vater Uwe, Mutter Ramona und das Nestheilchen Annelie-Marie zum Abendessen auf der Terrasse der Familie treffen. Annelie-Marie wird quasi kurz eigentlich nur von allen Annelie genannt, deswegen werde ich das jetzt auch so machen. Am Montag, nur wenige Tage später, sind in Sachsen die Sommerferien vorbei und ab dann wird Annelie in die 12. Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Nossen gehen. Endspurt also. Abi steht vor der Tür. Annelie ist zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Sie ist eine lebensfrohe junge Frau. Sie ist klug und ehrgeizig. Während andere Jugendliche in ihrem Alter die Ferien nutzen, um zu faulenzen, hat Annelie ihren Führerschein gemacht und in der Firma ihres Vaters einen Ferienjob angenommen. Auch Klavierspielen und Tanzen gehören ganz klar zu ihren Leidenschaften. Nach dem Familienessen macht Annelie das, was sie bereits seit einiger Zeit regelmäßig und quasi fast wie so ein kleines Abendritual macht. Sie geht mit Paula, der Biegehündin der Familie Gassi. Sie haben ihr abendliches Ritual und gehen somit auch fast immer die gleiche Strecke ab. Es ist ca. 19.30 Uhr. Annelie schnappt sich ihr Fahrrad und zieht mit Hündin Paula los. Sie fährt zunächst über einen kleinen unbefestigten Waldweg, würde ich sagen, oder so einen Feldweg, welcher geradewegs in das benachbarte Dorf Luger führt. Die Runde ist meist nicht ganz so lang, sodass sie nach ca. einem Kilometer umkehrt und einen anderen Weg irgendwie nach Hause fährt oder nach Hause läuft. Der Hund ist dabei entweder am Fahrrad oder halt so, kommt immer auf die Laune an. Auf ihrem Heimweg kommt sie mit Paula an einem grauen BMW vorbei. Zunächst nichts Ungewöhnliches. Immer wieder fuhren Leute dorthin, um spazieren oder auch mit dem Hund Gassi zu gehen. Doch der warme und sonnige Sommerabend sollte nur wenige Augenblicke später ein abruptes und brutales Ende nehmen. Annelie erschrickt beinahe zu Tode, als aus einem Gebüsch ein Mann herausspringt und versucht, sie gewaltsam von ihrem Fahrrad zu zerren. Er drückt ihr ein mit Äther getränktes Tuch ins Gesicht. Er will sie betäuben, sie bewusstlos machen. Doch das Mittel wirkt nicht, wie erhofft. Annelie strampelt, wehrt sich so sehr sie nur kann, mit Armen und Beinen. Die kleine Paula will ihr helfen. Sie kläfft, springt an dem Mann hoch und doch kann sie nichts für Annelie tun. Der bullige Mann mit dem runden Gesicht schafft es letztendlich dann aber doch, Annelie zu überwältigen. Aus seiner Hose zieht er ein paar Kabelbinder, fesselt die 17-Jährige und verfrachtet sie dann in den Kofferraum des BMWs. Er greift sich das Fahrrad und die Hundeleine, bindet beides aneinander und versteckt alles in dem Gebüsch, in welchem er gerade noch Annelie aufgelauert hatte.
Wie jetzt aber an der Hundeleine ist Hunde
ja, also, dran? Ja, genau.
Okay, wow.
Ja, also der befestigt den Hund da dran. Paula bellt währenddessen weiter, in der Hoffnung, sie kann doch noch etwas bewirken. Der Mann greift sich Annelie danach wieder aus dem Kofferraum und buxiert sie ziemlich unsanft in den vorderen Teil des Wagens. Genauer gesagt in den Fußraum hinter dem Fahrersitz. Er selbst nimmt auf dem Beifahrersitz Platz. Am Steuer des Wagens sitzt ein weiterer, etwas älterer Mann.
Oha.
Was ist bloß in dich gefahren? Du hast weder eine Maske noch Handschuhe getragen. Auch dein Plan mit dem Betäuben hat ja super geklappt. Jetzt kann sie uns doch garantiert identifizieren. So oder so ähnlich muss das vorwurfsvolle Gespräch zwischen den zwei Männern im BMW abgelaufen sein. Daraufhin entgegnet der bullige Mann, der gerade noch Annelie aufgelauert hat, wenig beeindruckt. Da habe ich wohl einen Fehler gemacht.
Passiert.
Ja, genau. Der Motor des Wagens wird gestartet und die Männer fahren samt Annelie in Richtung Dresden. Nach einigen Kilometern greift der jüngere Mann in Annelies Richtung mit dem Ziel, an ihr Handy zu kommen. Er wählt von hier im Handy dann die Nummer ihres Vaters. Im Hause Risse wundert man sich zwar währenddessen, weshalb die Hunderunde länger als üblich dauert, aber sie sehen vorerst keinen Grund zur Sorge. Vielleicht hat sie sich ja auf dem Weg mit irgendwem verquatscht oder macht halt bei dem Wetter noch eine etwas längere Runde. Vater Uwe mäht indes noch den Rasen. Die lauten Geräusche übertönen alles um ihn herum, weshalb er den Anruf von Annelies Handy nicht mitbekommt. Als er dann aber fertig ist und auf sein Handy schaut, sieht er, dass Annelie angerufen hat. Zu diesem Zeitpunkt ist es schon fast 20 Uhr. Er ruft umgehend zurück. Doch es geht nicht, wie vermutet Annelie, ans Telefon. Nein, Uwe hört am anderen Ende eine männliche Stimme. Der unbekannte Mann erzählt, er habe seine Tochter in seiner Gewalt. Er fordert 1,2 Millionen, ansonsten werde er Annelie nach Polen bringen und die Familie würde sie nie wiedersehen.
What?
Ja. Uwe Risse glaubt nicht ganz, was er da hört. Es ist so makaber und absurd, dass er zunächst scherzhaft fragt, wie der Mann die 1,2 Millionen denn gerne hätte. Lira oder Kieselsteine?
Oh mein Gott.
Er glaubt in diesem Moment noch an einen geschmacklosen Witz. Denn er ist immerhin ein ziemlich bekannter und erfolgreicher Bauunternehmer. Somit wissen die Menschen halt, er hat Geld. Mhm. Bis er dann aber im Hintergrund den Schrei eines Mädchens hört. Es ist Annelie. Das hört er sofort. Er ist sich sicher. Und somit verschwindet auf einen Schlag das zuvor noch scherzhaft provokante Lächeln in seinem Gesicht. Der Mann am anderen Ende der Leitung hatte versucht, seine Stimme zu verstellen. Uwe meint, einen vorgetäuschten tschechischen Akzent rauszuhören. Viel prägnanter aber noch, denn man kann seinen schwäbischen Dialekt nicht komplett abstellen. Richtiger Amateur, ja. Er legt mit den Worten, ich melde mich wieder auf und lässt Annelies Vater geschockt und versteinert zurück. Uwe ruft umgehend nach seiner Frau Ramona. Er schreit durch das gesamte Haus und sagt, dass Annelie etwas Schreckliches passiert ist, dass sie entführt wurde. Während er seiner Frau befiehlt, die Polizei zu rufen, schwingt er sich in seinen Geländewagen und fährt den Weg der Hunderunde ab. Vielleicht findet er sie ja doch. Auf der üblichen Route findet er dann Hündin Paula und das Fahrrad. Nach dem ersten Schock, der dann etwas nachlässt, wird Uwe klar, dass er Annelie so nicht finden wird. Er versucht, sie erneut auf ihrem Handy anzurufen. Der Anruf wird auch tatsächlich angenommen, zumindest für ein paar Sekunden. Niemand spricht am anderen Ende. Er hört Fahrgeräusche, wie in einem Auto, und ein Radio. Ist es vielleicht ein Autoradio? Fragt er sich, während er bereits auf dem Weg zurück nach Hause zu seiner Frau ist. Während Uwe davon gerast ist, tut Ramona, was er ihr befohlen hat. Sie ruft die Polizei an, auch wenn sie eigentlich nicht viel dazu sagen kann. Sie erzählt, dass ihre Tochter gegen 1930 das Haus verlassen hat und seitdem nicht zurückgekehrt ist und dass sie mutmaßlich entführt wurde. Nur kurze Zeit später ruft auch Uwe bei der Polizei an. Er erzählt von der Entführung, der Erpressung um 1,2 Millionen Euro und der Drohung, wenn er nicht zahlt, dann wird seine Tochter nie wieder zurückkommen.
Aber es ist interessant irgendwie, dass die Entführer sagen, wir bringen die dann nach, was haben die gesagt, Polen?
Ja.
Und nicht, wir bringen sie um. Also.
Ja, ich weiß nicht. Also,
das ist ja ungewöhnlich.
Ja,
das ist nur meine, nur meine Gedanken dazu.
Da hast du wohl recht, In der Gegend kennt man die Familie Risse. Besonders Uwe ist ein erfolgreicher und bekannter Mann. Er würde sowas nicht irgendwie einfach erzählen und sich ausdenken. Die Alarmglocken bei der Polizei schrillen. Ein Streifenwagen wird umgehend zum Haus der Familie Risse geschickt und weitere Beamte der Polizeidirektion in Dresden werden informiert. Sie wissen, es ist ernst. Während ihre Eltern zu Hause vor Sorge beinahe umkommen, liegt Annelie noch immer im Fußraum hinter dem Fahrersitz. Sie ist verängstigt. Sie hat selbstverständlich mit anhören müssen, womit ihren Eltern gedroht wurde. Todesangst macht sich in ihr breit. Die Entführer sind dann mit Annelie auf einen nicht ganz so weit entfernten Bauernhof gefahren, der seit einiger Zeit leer steht und der dem einen von den beiden Tätern quasi gehört. An einer der Brücken auf der Strecke hält das Auto dann an. Der jüngere Mann steigt aus und wirft Annelies Handy über die Mauer. Platsch. Und das Handy kommt unten im Wasser auf. Gegen 21 Uhr melden sich die Entführer erneut bei den Risses. Sie hinterlassen eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, weil die das Handy nicht sofort hören, dem Trubel, der zu Hause abgeht. Finde ich ein bisschen unverständlich, gerade wenn man weiß, dass...
Da wartet man doch darauf.
Ja, aber scheinbar waren die halt super beschäftigt und haben schon versucht, irgendwie halt auch mit der Bank zu klären, dass sie das Geld bekommen, weil 1,2 Millionen Euro bekommst du nicht mal eben so.
Nee, ne? Nicht am Bankschalter.
Nee. Sie verlangen also in dieser Voicemail auf dem Anrufbeantworter die 1,2 Millionen Euro zum nächsten Tag, also zum Freitag, den 14. August. Dann ist wieder Funkstille. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Familie Risse in den nächsten Stunden überhaupt ein Auge zumachen kann. Die Lage ist unsicher, angespannt und alle haben Angst um ihre Annelie. Am nächsten Tag gegen 12 Uhr, also ca. 16 Stunden nach Annelies Verschwinden, hatte der Vater bereits das Geld für die Übergabe von der Bank geholt. Sie erhalten einen erneuten Anruf der Entführer. Sie fordern, dass das Geld nicht bar übergeben wird, sondern als Überweisung auf ein malaiisches Konto geht. Ja, richtig weird, das hätte man auch vorher mal sagen können. Man könnte vermuten, dass an dieser Stelle sonst jetzt dann auch eine wichtige Information kommt, wie zum Beispiel die Bankverbindung. Aber es kommt nichts. Das Telefonat ist vorbei und was Familie Risse nicht ahnt, das war der letzte Kontakt mit den Entführern. Nur 2 Tage später, am Sonntag, werden erste Spuren auf dem gefundenen Fahrrad von Annelie gesichert. Wie wir bereits gehört haben, der Kidnapper hatte keine Handschuhe an. Kein Wunder also, dass sich auf dem Rad allerlei Fingerabdrücke finden lassen und auch DNA-Spuren lassen sich am Fahrrad der 17-Jährigen nachweisen. Die Spuren werden also ausgewertet und es gibt einen Treffer. Und da habe ich mich gefragt, wie, weil der eine nur im Auto saß, aber scheinbar gab es direkt einen Treffer aus beiden, also von beiden Tätern. Die DNA der beiden Täter ist bereits polizeilich in der Datenbank gespeichert, was natürlich auch bedeutet, dass sie schon vorher irgendwie polizeilich bekannt geworden sind.
Vielleicht war das so eine Übertragung, dass der eine quasi schon die DNA von seinem Partner dran hatte.
Kann natürlich auch sein, also ich habe es jetzt nur so gehört und gelesen, dass er halt im Auto saß. Kann natürlich aber auch sein, dass er sonst irgendwie mitgeholfen hat, noch das Fahrrad da rein zu irgendwie bugsieren oder sowas. Besonders, weil er sich ja so super aufgeregt hat über seinen Komplizen, dass er halt keine Handschuhe, keine Maske und nichts getragen hat.
Aber dann hätte er das
ja gemacht. Also er selber hat es auch nicht getan. Bei den zwei Männern handelt es sich um Markus B., 39 Jahre alt, und den 62-jährigen Norbert K. Besonders B. war zuvor bereits wegen Versicherungsbetrugs und diverser Sexualdelikte polizeilich bekannt geworden. Bereits einen Tag später, am Montag, den 17. August, stürmten SEKs fast zeitgleich das Zuhause von Markus B. in der Burge Brach bei Bamberg und das von Norbert K. in Dresden. Beide Männer werden umgehend verhaftet. Während die Entführer bei der Polizei festgehalten und vernommen werden, lief die Suche nach der verschwundenen Annelie weiterhin auf Hochtouren. Noch am selben Tag finden die Beamten Annelie. Die Entführer hatten sie offenbar dann halt auf diesen alten Hof, Bauernhof von der Familie von Markus B. gebracht. Doch es gibt keine guten Nachrichten. Annelie ist tot. Unbekleidet, offensichtlich erstickt und erdrosselt, liegt ihr lebloser Körper kaum versteckt hinter einer Mauer. Offenbar war es Annelie zum Verhängnis geworden, dass sie die amateurhaften Männer bei der Entführung ohne Maske oder Ähnliches klar und deutlich gesehen hatte. Es war ihnen klar, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt und der für sie scheinbar einzige Ausweg war Annelies Tod. B. hatte bereits die ganze Nacht damit verbracht zu googeln, wie man jemanden umbringen kann und dennoch das Lösegeld bei einer Erpressung erhält.
Was hat er denn bitte bei Google eingegeben?
Ja, obviously sowas. Da sowas einfach offensichtlich nirgendwo im Internet beschrieben ist, versucht B. sie dann späten Vormittag des 14. August, also schon an dem Freitag, zu betäuben. Der hätte sich halt Äther aus der Apotheke besorgt und das ist so ein, Äther ist so eine Art, da muss ich erst an Pokémon denken.
Stimmt.
Aber Äther ist so eine Art Es gehört, glaube ich, zu so einem Betäubungsmittel wie Chloroform.
Okay.
Also, ja. Da er sie aber schon am Vortag bei der Entführung mit diesem Mittel nicht erfolgreich betäuben konnte, ist es auch da nicht erfolgreich. Der weiß also jetzt nicht mehr so ganz, was er machen soll. Und kurzerhand nimmt er sich eine Plastiktüte, zieht Annelie diese über den Kopf und befestigt einen Spanngurt und Kabelbinder um ihren Hals. Diese zieht er dann so lange immer fester, bis Annelie tot ist. Wichtig zu sagen an dieser Stelle, das passiert noch, bevor die Männer mit dieser neuen Lösegeldforderung auf das malaiische Bankkonto anrufen. Ich habe mir gedacht, dieser Fall wäre auf jeden Fall was für Mord auf Ex, zu dumm zu verbrechen. Aber halt mit einem schlechten Ende. Um nun die Frage zu klären, die wir uns vermutlich alle in unserem kleinen Sherlock-Hirn fragen, ist, warum wurde sie überhaupt entführt? Also logischerweise, es wurde Geld erpresst, aber was war das Motiv für die Erpressung? Schnell kristallisiert sich heraus, dass besonders Markus B. die treibende Kraft, aber ich würde sagen eher weniger das Genie hinter der Idee war. Die Entführung war für Markus B. scheinbar sein letzter, ich sag mal, Ausweg. Der arbeitslose Koch hatte sich über Jahre eine prestigeträchtige Blase aufgebaut, die er sein Leben nannte. Er prahlte und gab sich als ein Mensch, der er nicht war. Er war ein pathologischer Lügner. Vor Gericht gab seine mittlerweile Ex-Frau an. Er hätte erzählt, er wäre studierter Gastronom und durch eine Erbschaft millionenschwer. Richtig dumm. Sie hatte B. schon vor rund 12 Jahren in einem Hotel in Heidelberg kennengelernt. Sie arbeitete dort im Service des Restaurants und er in der Küche. Sie verliebten sich schnell und heirateten. Gemeinsam zogen die beiden dann auf den Hof von ihrer Mutter, welcher auch der spätere Fundort der Leiche war. Zur Tatzeit waren die Frau und die 2 Söhne bereits in der neuen Wohnung in Bamberg. In ihren Augen führten sie ein vermeintlich normales Leben. Doch da gab es scheinbar noch ein Leben hinter der Mauer an Lügen, die Markus B. sich aufgebaut hatte. Während sie weiter in diversen Restaurants und Hotels arbeitete, machte sich B. irgendwann als Koch selbstständig. Scheinbar wurde sie auch nie misstrauisch, denn sie hat die Familie von Markus B. in all den Jahren, in 12 Jahren Ehe, nie kennengelernt.
Hat er dann gesagt, dass sie noch leben?
Also er hat immer so sehr geheimniskrämerisch getan. Aber ich meine, macht ja auch Sinn. Die hätten dann logischerweise erzählt, dass er nicht durch ein Erbe millionenschwer ist. Er hat auch immer alle Finanzen vor ihr quasi, hat gesagt so, ja, ich kümmere mich drum, ich mache das schon. Post durfte sie auch nie aufmachen. Also auch, es ist sehr merkwürdig, finde ich das. Generell war er sehr herrisch. Er stellte im Haus die Regeln auf und jeder im Haus hatte sich an diese Regeln zu halten. In finanzieller Not hatte sich die Familie B. laut eigenen Aussagen aber nie befunden. Und das, obwohl Markus einige Zeit später gar nicht mehr arbeiten gegangen ist. Für einen neuen Job seiner Frau wollten sie dann einen Neuanfang in Bayern wagen. Im Juli 2015 war es soweit. Sie kauften ein Haus, führten Renovierungs- und Sanierungsarbeiten am ganzen Haus durch. Ein Spaß, der den arbeitslosen Koch knapp 600.000 Euro kostete.
Was?
Im August sollte dann der Zahltag sein und letztendlich, wenn er das Geld nicht zusammenbekommt, auch der Tag, an dem seine Lebenslüge quasi auffliegt. Das war allerdings nur seine realistische Sicht. Seiner Frau hatte er ja immer erzählt, dass er das von seinem mächtigen Erbe alles bezahlt und sie hat das auch nie hinterfragt. Also ein bisschen blauäugig, finde ich.
Ja, vielleicht wollte sie auch, dass das stimmt.
Ja, also man weiß ja aber auch nie, wie gut er manipulieren kann, was sie für ein Typ Mensch ist. Und tja, du vertraust ja im Normalfall auch deinem Partner einfach. Okay. Vor allem, wenn du schon so lange mit jemandem zusammen bist, dann hat man da nicht dran gedacht. Generell kann man festhalten, Markus B. ist ein kaltblütiger Mann. Er war um die Jahrtausendwende bereits in Haft, weshalb er auch in der Datenbank sofort zu finden war. Ein psychologischer Gutachter hatte ihn als skrupellos, empathielos und großspurig bezeichnet. B. war kein Gewinnertyp. Sowohl seine schulische als auch die berufliche Laufbahn waren durch wiederholtes Versagen geprägt. Dies machte ihn besonders verletzbar und er versuchte, seine Misserfolge mit Großspurigkeit und Lügen aufzuwerten. Ich kann nur vermuten, dass er sich ziemlich klein und schwach gefühlt hat, weshalb er dann immer wieder seine Macht exzessiv demonstrieren musste und auch immer wieder zu unkontrollierbaren Gefühlsausbrüchen geneigt hat. Während der Verhandlungen öffneten sich dann auch die 2 Söhne der Familie B. Die 8 und 10 Jahre alten Jungen berichten, dass Markus B. ihnen immer wieder gedroht hatte, nachdem er die beiden dann auch zu anderen Frauen mitgenommen hat.
Ach du Kacke.
Ja, der hat scheinbar einfach die Mutter betrogen und hat die Jungs einfach dann immer mit zu denen nach Hause genommen, weil die Mutter vielleicht schon unterwegs war. Weil die hatte nämlich erst den Job in Bayern angenommen, ist dann immer hin und her gependelt. Und irgendwann sind die halt dann mit der kompletten Familie hinterhergekommen. Und weil er halt keinen Job hatte, hat er halt so lange auf die Kinder aufgepasst.
Nice.
Ja, als wäre das alles nicht schon makaber und schlimm genug, kommt der Knaller ohne Scheiß. Da habe ich nur gedacht, was ist er denn für ein abartiger Mann? Er hat diesen Hof, auf dem er Anneli umgebracht hat, verkaufen wollen. Also das hat er auch schon vorher tun wollen, weil er halt das Geld brauchte. Er hat das 3 Stunden nach der Ermordung von Anneli gemacht. Er hat Interessenten da über den Hof geleitet und die haben auch ausgesagt dann vor Gericht, dass sie nichts gemerkt oder mitbekommen haben. Anneli lag da ja so ein bisschen unter Erde verscharrt, nackt hinter so einer Mauer. Und ja, er hat sie da einfach rumgeführt, als wäre nichts.
Krass.
Eine weitere Sache, die vielleicht im Vergleich zwischen Markus B. und Norbert K. so ein bisschen auffällig ist, dass vor Gericht, ich meine, es ist üblich, dass die Angeklagten ihr Gesicht vielleicht verstecken wollen vor den Kameras. Das hat er auch getan. Und außerdem anzumerken ist, dass er nicht einmal in dem gesamten Prozess zu der Familie Rüsser rüber geschaut hat. Ich glaube, dass hier auch kein Geständnis oder eine Entschuldigung von ihm aus seinem Mund kam, brauche ich nicht sagen, weil das passt zu ihm. Im Gegensatz zu Markus B. ließ Norbert K. aber sein Gesicht frei. Er wirkte wesentlich eingeschüchterter und er blickte auch immer wieder für einige Augenblicke zu Annelies Familie hinüber, sitzt aber sonst nur da, als wäre er eine Statue mit leerem Blick. Im Laufe des Prozesses wird klar, die Tat war von langer Hand geplant. Zumindest die Entführung. B. hatte zu diesem Thema mal wieder ausführlich gegoogelt. Der gute Boy, ich weiß nicht, ob er auch nicht weiß, dass man sowas nachvollziehen kann.
Google ist dein Freund.
Richtig, also wirklich, da kann ich mir nur einen Kopf fassen.
Also ich habe das Gefühl, dass er halt wirklich sehr unschlau ist.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass er auf jeden Fall vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte ist.
Ja, ja, das hast du sehr schön ausgedrückt. Ja.
So hatte er das erst schon mal gegoogelt und hat dann schon im Juli, nachdem er wusste, okay, fuck, nächsten Monat muss ich die ganze Kohle zahlen, 600.000. Wie komme ich jetzt an das Geld? Hat er sich erstmal so angeguckt, wen er so entführen könnte. Hat er so gegoogelt auch mal wieder. Also Google ist auf jeden Fall sein bester Freund. Und dann hat er daraufhin die Familie Risse gefunden und diese ausspioniert. Im August hat er dann auch Norbert K. eingeweiht. Der sollte 400.000 Euro der 1,2 Millionen Euro Lösegeld bekommen. Laut der Anklage haben die beiden dann schon Wochen vor der Tat den Wohnort der Familie ausgekundschaftet. Und ich habe auch gehört, dass die beiden auf jeden Fall immer wieder der Anneli quasi auf dem Weg, abends auf der Runde quasi gefolgt sind oder beobachtet haben, wo sie langläuft. Mhm. Um halt zu sehen, okay, wo positionieren wir uns, wo ist am wenigsten die Chance, dass wir gesehen werden.
Weißt du, was ich nicht verstehe?
Was denn?
Also, einerseits, warum musste er denn diesen Norbert einweihen? Weil er braucht ja keine zweite Person zwingend. Er hat dadurch nur eigentlich Nachteile. Er muss das Geld teilen, er hat jemanden, mit dem er sich irgendwie abstimmen muss. Er hat jemanden, der ihn verpfeifen kann. Also warum?
Ja, also wie wir jetzt halt schon mitbekommen haben, er ist nicht so der Hellste.
Ach so, ja, okay, gutes Argument.
Und aber ich kann es mir tatsächlich anders auch nicht erklären.
Was ich mich auch noch frage, ist, wenn sie schon sich so die Arbeit machen und alles auskundschaften und so voll planen, so warum, also es klingt ja im Endeffekt so, als wäre die eigentliche Entführung dann voll spontan gewesen.
Ja, genau.
Man hat keine Maske, keine Handschuhe, gar nichts irgendwie. Es funktioniert noch nicht mal fast, also...
Ja, ich weiß, was du meinst. Als ich das aufgearbeitet und recherchiert habe, dachte ich mir so, also sorry, aber so dämlich kann doch niemand sein. Bevor ich überhaupt zu dem Part gekommen bin, ich hatte übrigens auf den Fall bin ich durch, keine Ahnung, 1000 Umwege über irgendein YouTube-Video und habe dann gegoogelt und habe dann alle möglichen Informationen dazu in Zeitungsartikeln und auch aus einem Buch. Das kann ich euch gerne gleich nochmal kurz vorstellen. Aber genau da habe ich mich schon, bevor ich wirklich weitergelesen habe, gefragt, wieso ist man so ein Amateur und wieso, also ich meine, das muss, vor allem wenn du dir das schon so lange überlegst, wieso bist du dann so doof im Kopf?
Ja, also wahrscheinlich einfach wirklich dann nicht ausreichend IQ oder so.
Ja,
also ich kann es mir auch nicht anders erklären.
Ich mir auch nicht. Und vor allem denke ich mir so, was, also... Auch, dass er dann noch gegoogelt hat, wie kann ich jemanden umbringen und trotzdem noch das Lösegeld bekommen? So, ich finde, die Tatsache, dass er all das googelt und dass das belegt werden kann, zeigt halt einfach, wie unsicher und, ja, ich würde sagen, unüberlegt, auch dümmlich er ist. Er ist halt komplett überfordert mit der Situation. Wäre ich auch, wenn ich jemanden führen müsste.
Ja.
Muss ja an alles denken. Ich meine, immerhin hatte er ja schon mal diesen abgelegenen Bauernhof, der leer stand. Und hat dann zumindest die Leute so rumgeführt, dass niemand bemerkt hat, dass er da schon jemanden
umgebracht hat. Ja, also einerseits ist er halt dann wirklich so richtig unintelligent und andererseits scheint er aber sehr kalt und berechnend zu sein. Also das kann ich irgendwie nicht so richtig vereinbaren in meinem Kopf.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht schwankt das auch. Naja, kommen wir zum Urteil. Und das fällt gut ein Jahr nach der Tat am 5. September 2016. Die beiden Täter Markus B. und Norbert K. werden zum einen wegen Mordes, also zumindest Markus B. wird wegen Mordes, das in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub mit Todesfolge angeklagt. Das Gericht hatte den Haupttäter Markus B. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Der Komplize Norbert K. kam nach einem Geständnis mit 8,5 Jahren davon und wurde nur des Mordes wegen Unterlassung für schuldig befunden, weil er halt die Tat nicht verhindert hat. Und die Verteidigung hatte dann daraufhin auch Revision eingelegt, welcher dann nicht stattgegeben wurde. Die Familie ist über das milde Urteil für Norbert K. überhaupt nicht happy und wollen den jetzt halt noch nachträglich verklagen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das ist. Dann vielleicht aber zum erfreulichen Ende, was heißt erfreulich Ende in so einer schlimmen Situation, aber vielleicht so ein kleiner Lichtblick. Und zwar war Annelia sehr musisch und ja auch künstlerisch begabt. Sie hat viel getanzt und hat viel Klavier gespielt, war einfach sehr lebensfroh und hat viel in ihrer Freizeit mit so Künsten verbracht. Und daraufhin hat sich die Familie dann entschieden, eine Annelie-Marie-Stiftung zu gründen. Diese Stiftung unterstützt halt vor allem in der Umgebung viele musische und künstlerische Projekte. Ich würde sagen, falls ihr sogar in der Umgebung da wohnt, dann guckt euch das gerne mal an. Vielleicht gibt es da ja auch bei euch was in der Nähe, da, wo ihr mitmachen könnt. Den Link zu der Seite lasse ich euch gerne in der Beschreibung. Zusätzlich hat die Familie Risse so ein Weingut. Und auf dem Weingut hat er dann bestimmte Reben angebaut und hat den Wein dann nach seiner Tochter benannt und sammelt dann mit dem Erlös daraus dann Geld für die Stiftung von denen. Ja, das fand ich ganz, ganz süß.
Ich finde es halt übelst traurig. Also ich dachte eigentlich zwischendurch, als du den Fall erzählt hast, cool, das ist endlich mal was mit einem guten Ende. Und dann hast du erzählt, dass sie halt umgebracht wurde. Und das tut mir halt noch viel mehr weh, weil es halt in dem Fall so unnötig war einfach.
Ja, ich habe auf jeden Fall die Enttäuschung in deinem Gesicht gesehen, als ich gesagt habe, Annelie ist tot. Und du so, oh nein, deine Augen sind fast rausgefallen. Ja, ich weiß. Aber es war halt auch nicht zu erwarten. Im Normalfall ist es ja bei Entführungen einfach nicht so.
Ja eben, du gibst halt Geld und dann kriegst du halt dann eben auch den Menschen wieder. Das ist ja der Sinn der Sache.
Trading for Dummies.
Ja, aber dass sie halt einfach nur sterben musste, weil der Täter oder die Täter einfach zu dumm waren.
Ja, das finde halt ich so auch richtig tragisch.
Sinnlos und so wirklich so traurig, auch für die Eltern. Ich weiß gar nicht, wie man damit weitermachen kann.
Ja, die Eltern sind da auch sehr emotional und sehr öffentlich halt drüber, logischerweise. Die haben auch viel, gerade weil sie halt einfach so auch bekannt sind und so anerkannt in der Gesellschaft, würde ich mal sagen. Der Vater hatte dann auch beim Prozess noch ziemlich erzürnt in Richtung der Täter gesprochen und gesagt, ja, bitte seid doch nicht so feige und macht wenigstens eine Aussage, gebt euer Geständnis ab, macht es uns leichter, damit irgendwie abzuschließen oder damit das weiter zu verarbeiten. Und das war halt dann vor allem an den Markus B. gerichtet, weil der ja wirklich sich gar nicht irgendwie geäußert hatte. Leider kam das dann trotzdem nicht. Ich hätte das Gefühl, halt der Norbert Karte vielleicht so ein bisschen Regret, aber wer weiß, was in seinem Leben so vorgefallen ist, dass er sich dazu
eingelassen hat.
Ja, genau. Ich weiß nicht, also es ist ein sehr schlimmer Fall. Ich hatte tatsächlich vorher nicht davon gehört.
Nee, ich habe davon auch noch nie gehört. Und der ist ja auch noch gar nicht mal so lange her.
Nee, genau. Also ich fand den einfach sehr interessant, den Fall. Also ich bin froh darüber, dass zum Beispiel auch der Markus B. dann die besondere Schwere der Schuld anerkannt bekommen hat.
Wobei mich das ein bisschen wundert.
Ja, weil das zumindest so erklärt werden konnte, dass das halt dadurch, dass er sie erst so lange versucht hat umzubringen und dass er immer wieder nicht funktioniert hat, dass er schon als eine Art hinausgezögerter Tod ist und auch in dem Sinne ein bisschen Folter. Und das ist natürlich besonders grausam, weil es auch ziemlich lange gedauert hat. Also er hat halt ja auch die Tüte, also er hat erst versucht, sie zu betäuben und sie quasi mit diesem Äther da irgendwie mittellos zu machen. Dann hat er versucht, sie mit einer Tüte über dem Kopf umzubringen. Als das aber nicht so richtig funktioniert hat, wie er es sich vorgestellt hat, hat er noch Kabelbinder und einen Spanngurt genommen.
Ja gut, aber die besondere Schwere der Schuld wird ja eigentlich nur verhängt, wenn es jetzt, also wenn es wahrscheinlich ist, dass der Täter sich nach seiner Gefängnisstrafe, also dass sowas nochmal passieren könnte, oder?
Ja, kann, oder davon, nicht. Ja, davon kann man ja A schon mal ausgehen, weil er schon vorher auch durch Sexualdelikte und.
Aber er hat sich nicht irgendwie sexuell an Annelie vergangen.
Also, das ist nicht klar. Okay. Also, das habe ich nicht rausgefunden.
Aber du hast ja gesagt, die Leiche war nackt.
Die Leiche war nackt. Also, ich weiß halt nicht, ob das vielleicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist. Weiß ich nicht. Also. Kann ich jetzt nicht versprechen, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, besonders unter
der Vorgeschichte.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall. Norbert hat ja dann 8 Jahre bekommen.
Ja, genau, 8,5. Ja, genau, 8,5.
Was denkst du darüber?
Ich würde sagen, also schwierig, weil ich finde, das ist schon eine relativ lange Strafe. Er war halt nicht die treibende Kraft und er hat auch nichts wirklich ausgeführt. Er ist halt quasi den Wagen gefahren und er hat halt es überall hin. Er hat es natürlich nicht verhindert, was super schlimm ist. Aber letztendlich war er nicht derjenige, der auch dann zugedrückt hat und sie umgebracht hat und der den Plan geschmiedet hat.
Ist ja auch die Frage, ob er wirklich davon wusste, was der andere jetzt vorhat.
Ja, im Prinzip schon. Sie haben sich quasi abgesprochen und er hat ihn ja auch darauf hingewiesen. Es wirkte so ein bisschen so, als wenn er einfach die schlauere Person in dem Part ist.
Aber auch nicht ganz schlau.
Aber ich vermute, dass er einfach super verzweifelt war und sich anders selber nicht zu helfen wusste. Und man hat ja schon von vorherigen Erzählungen gehört, dass der Markus B. sehr herrisch war. Und alles musste so laufen, wie er das wollte. Und er hat den Ton vorgegeben und danach wurde sich auch gerichtet. Daher glaube ich, dass das wahrscheinlich auch in dem kleinen Verbrecherduo von den beiden ähnliche Züge angenommen hat.
Ja, glaube ich auch. Ich finde, 8,5 Jahre ist halt wirklich sehr lange dafür, dass er ja im Endeffekt nichts gemacht hat. Also er hat halt auch nichts gemacht. Das ist ja der Grund, warum er auch bestraft wurde. Wenn es bei dieser Entführung geblieben wäre und eben nicht sich der Markus überlegt hätte, dass er dass er Annelie jetzt umbringt, dann hätte er auch längst, also Norbert, auch längst nicht so eine lange Strafe bekommen.
Nee, das stimmt.
Das ist ja nur wegen,
nur wegen des Mordes.
Ja, genau, wegen des Hinterlassens und dem Mord. Ja,
genau. Also du kanntest den Fall auch nicht?
Nee, ich finde es irgendwie schon bedenklich. Also 2015 war das, ne?
Ja, genau.
Ja, da war ich ja auch 20. Das heißt, das hätte ich auf jeden Fall, wenn das in den Nachrichten gewesen wäre, hätte ich mich daran erinnert. Das heißt, wer weiß, wie viele Fälle es in dieser Art gibt, irgendwo in Deutschland, wovon man gar nichts mitbekommt, weil das gar nicht die überregionalen Medien erreicht.
Ja, vor allem fand ich das sehr spannend, weil in den Berichten war auch zu lesen, dass das die erste Entführung und Erpressung im Landkreis Sachsen und unter der Landesdirektion Dresden ist seit 1990.
Ui.
Also wirklich schon super lange her. Und das fand ich schon irgendwie crazy. Da hätte ich auch ein etwas größeres Interesse, irgendwie Medieninteresse erwartet. Ja.
Ja, auf jeden Fall krasser Fall. Danke, dass du den mitgebracht hast.
Gerne, gerne.
Erzählt uns doch mal, ob ihr den Fall schon kanntet.
Und ob ihr das Urteil für irgendwie angemessen haltet oder nicht.
Ja.
Oder was ihr sonst noch für Gedanken habt.
Erzählt uns einfach alles.
Alles. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir nach diesem Schrecken und dem Plot-Twist zu einem erfreulichen Part. Und ich freue mich, weil du gestern schon angekündigt hast, dass du diesen Witz seit 2 Wochen erzählen willst und schon einen behältst. Jetzt muss er richtig knallermäßig sein.
Ich habe ein bisschen Angst, dass er dich jetzt nicht...
Von den Socken
haut. Ja, also ich fand den halt sauwitzig. Den hat uns halt ein Hörer geschickt. Und zwar der Finn. Ist schon eine Weile her und wir hatten ja einige Folgen jetzt ein bisschen vorproduziert. Und deswegen kam ich jetzt erst dazu, den zu erzählen. Ich finde den sauwitzig. Sagt eine Rosine zur anderen Rosine, warum hast du einen Helm auf? Sagt die andere Rosine, weil ich gleich in den Stollen gehe.
Oh, geil.
Also ich fand den übertrieben witzig. Aber ist halt auch genau mein Humor. Ich habe noch einen, weil der jetzt so kurz war und ich mich schon so drauf gefreut habe. Ja. Der ist ein bisschen makaber.
Aber was?
Aber das kennen wir.
Das kennen wir ja schon von uns.
Was haben ein Sarg und ein Kondom gemeinsam?
Sie verhindern, dass... Nee,
was? Keine Ahnung. In beiden ist ein Steifer.
Oh nein!
Es geht aber noch weiter. Und was ist der Unterschied? Der eine geht, der andere kommt. Diesen Witz hat uns der KR geschickt, oh auch über Instagram. Wenn ihr Witze habt, dann lasst uns gerne daran teilhaben.
Ich bin so happy, seitdem wir uns irgendwann mal in irgendeiner Folge darüber beschwert haben, dass uns kaum Leute was schicken. Wir schicken jetzt so viele Leute. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich muss mir das immer alles screenshotten.
Ja, ich screenshotte mir das auch.
Einfach geil. Ich
konnte der Witz dann mit deinen Erwartungen mithalten?
Ja, schon. Und es passt auch irgendwie zu dir. So, so richtig süß einfach. Ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank für die Zusendung und vielen Dank fürs Raussuchen.
Gar kein Problem. Bevor wir uns aber verabschieden, wollen wir euch noch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir auch einen zweiten Podcast haben. Also wenn ihr gar nicht genug von uns bekommt, dann könnt ihr gerne noch bei Kaltblütig reinhören. Den gibt es exklusiv bei Podimo. Das ist eine App, wo es halt eben nur Podcasts gibt. Und wir beschäftigen uns in unserem neuen Podcast mit Cold Cases und besprechen dann jeweils einen Fall pro Woche, ja, der eben nicht gelöst werden konnte, aber wir stellen am Ende dann auch noch einige Theorien auf über den Täter, über das Tatgeschehen und so weiter und versuchen halt irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen.
Die zweite Folge ist seit heute auch schon draußen.
Genau.
Und mit unserem Link bekommt ihr einen Probemonat. Dann würde ich sagen, wenn ihr sonst noch irgendwas habt, was ihr loswerden wollt, schreibt uns gerne bei Instagram Menschen und Monster oder unterstützt uns mit einem Coffee.
Dann wir packen euch alle Links in die Beschreibung, wie immer. Und freuen uns schon auf nächste Woche.
Reicht ja jetzt auch langsam,
ja,
ne?
Also ich kann dein Gesicht auch nicht mehr sehen.
Ne? Ja, ich weiß auch nicht mehr.
Okay.
Okay, mach's gut.
Bye-bye.
Ciao.
Hallo.
Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.
Der Vorverkauf läuft bereits und da wir in einigen kuscheligen Locations spielen, lohnt es sich, besonders schnell zu sein. Alle Infos zum Vorverkauf findet ihr bei uns auf Instagram und die Tickets gibt es bei Eventim und Rausgegangen.
Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.